Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich, ich glaube jetzt in der 18. Folge damit, für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale zusammenzustellen. Und bei dieser Gelegenheit erinnere ich immer gerne daran, dass Sie erfahren können, was bisher geschah, also was in den vorherigen Semestern lief. Wir haben die meisten Vorträge, rund 200 mittlerweile, in Ton dokumentiert und die sind im Internet abrufbar auf den Seiten der Hochschule Konstanz. Wenn Sie zum Studium Generale gehen, dann werden Sie da hingewiesen und können sich 200 Vorträge anhören, das gibt eine lange Nacht. Also können Sie runterladen, können Sie mitnehmen, im Zug hören, im Auto, wie auch immer. Und manchmal, und so werden wir es dann am Ende dieses Semesters auch halten, die Vorträge des aktuellen Semesters sind immer erst im folgenden Semester zu hören oder im Internet dokumentiert. Bei solchen Vorträgen, wie wir sie in diesem Semester haben, da stellen wir dann auch die Präsentation immer dazu, damit Sie sehen können, worüber wurde denn gesprochen. Wer spricht heute zu Ihnen? Wir haben zu Gast Privatdozent Dr. Phil Habil, Philipp Thomas. Er kommt von der Universität Tübingen, wo er bei den Philosophen unterwegs ist und dort Lehraufträge übernimmt und sich mit spannenden Themen, wie ich weiß, beschäftige. Und wir haben zumindest ein Thema, an dem wir beide interessiert sind. Und ich glaube, so ist auch zustande gekommen, dass Herr Thomas heute hergefunden hat. Wir haben nämlich beide einen Hang zur Schwarzgalligkeit, sind Melancholiker oder schreiben darüber. Der wichtigste Autor aus früheren Jahren über die Melancholie war Robert Burton, ein Shakespeare-Zeitgenosse, der schrieb mal, über Melancholie zu schreiben ist meine Art zu verhindern, dass ich sie bekomme. Also, so halten wir das auch. Herr Thomas hat Philosophie studiert, evangelische Theologie und Biologie, wenn ich das richtig zusammengekriegt habe. Und heute wird er Ihnen, denke ich, einen Zugang öffnen zur Philosophie, die ja, wie ich finde, dann wahrscheinlich doch unter all den Studienfächern, die man wählen kann, sicherlich nicht zu den einfach sich erschließenden gehört, eher eigentlich zu den schwer zugänglichen und sperrigen. Und es gibt, wie in allen Wissenschaften und Theoriebereichen, eine Tendenz, uns Wege zu eröffnen. Also in der Wissenschaftskommunikation zum Beispiel hat sich in den letzten 20 Jahren in den Medien da sehr, sehr viel getan. Und natürlich gibt es auch immer wieder in der Philosophie Versuche, Leuten, die da das Fach nicht studiert haben, die vielleicht nicht so viel Vorwissen haben, einen Zugang zu schaffen. Da gibt es immer mal wieder erfolgreiche Publikationen. Heute werden wir was hören, wie man mit Bildern und Gedankenexperimenten sich der Philosophie annähern kann. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Thomas.
Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier zu Ihnen sprechen kann. Herr Friedrich hat es ja eben schon erwähnt, es ist ganz witzig, wie wir zueinander gefunden haben. Ich hatte nämlich ein Hauptseminar über Melancholie, philosophische Rekonstruktion von Melancholie. Und das hatte wirklich ein ehrgeiziges Ziel, das sollte von Platon über Aristoteles, Kant, Kierkegaard, Heidegger, Freud, das haben wir tatsächlich alles behandelt. Und die beste Studentin in diesem Seminar hat sozusagen von Anfang an immer gesagt, ja, haben Sie auch die Position von Volker Friedrich dabei, ja? Und da habe ich irgendwie wirklich nicht gewusst, wer das ist, ja? Entschuldigung, also. Aber jedenfalls
schöner Abend.
Ja, dadurch kam es tatsächlich, dass ich, also der habe ich dann vertraut und dann auch das Buch besorgt und gelesen. Und es war wirklich, die Position, die sie vertreten, war für die Studentin so wichtig, ja, weil es eine bestimmte existenzielle Komponente dabei ist. Und im Grunde, das ist die ganze Sache, habe ich eine ganz ähnliche gehabt. Und das hat sie wahrscheinlich auch ein bisschen daran erinnert. Auf jeden Fall fand ich das so toll, in dieser großen Reihe wollte sie also beharrte sie sozusagen auf ihrem Namen, ja? Ja, hat sie ja. Ich war ja früher Lehrer und arbeite jetzt auch in der Lehrerbildung und mache also in der Philosophie viel Philosophiedidaktik, und das ist ja klar, das Thema ist da ein eher methodisches jetzt, liegt nahe. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz ehrlich sagen, mir wäre sehr daran gelegen, wenn Sie vieles heute Abend nicht nur erfrischt und anregt und bereichert, sondern eben auch verständlich vorkommt. Das halte ich für ein wichtiges Ziel. Und trotzdem wird es so sein, dass manches abwegig oder abseitig Ihnen vorkommt. Bedenken Sie aber, das ist auch die Stärke der Philosophie wieder, dass sie sich mit so ganz unkonventionellen Gedanken auch beschäftigen darf. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Art philosophische Reise. Und das Thema mit den Bildern, den Gedankenexperimenten, möchte ich jetzt nicht so behandeln, dass ich Ihnen einige Bilder aus dem Bereich Ethik, einige aus dem Bereich Erkenntnistheorie oder so vorstelle, sondern ich habe mir selber ein Thema rausgesucht, was ich vertiefen möchte, weil ich es selbst als was sehr, sehr Spannendes empfinde. Das sind diese Grenzen des Wissens. Und an diesem Thema möchte ich in die Tiefe gehen, sodass Sie auch sachlich, inhaltlich die ganze Zeit über dieses Thema etwas lernen sollen, aber andererseits eben auch lernen sollen, sozusagen quer dazu, diese methodische Frage, wie kann man eigentlich über Bilder denken, mit Bildern denken, mit Bildern, die allesamt, die ich Ihnen vorstellen werde, schon aus der Philosophie selbst kommen. Also ich habe die mir nicht sozusagen zur Vermittlung ausgedacht. Die kommen selbst von bekannten Philosophen, sind die geschaffen worden. Grenzen des Wissens, das bedeutet auch Grenzen zwischen verschiedenen Formen des Wissens. Das ist in der Philosophie sehr wichtig. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass es verschiedene Formen von Wissen geben kann. Wir kennen das auch, aber wir würden vielleicht nicht das als Wissen bezeichnen. Wir würden Wissen reservieren für ein objektives, intersubjektiv überprüfbares Wissen. Aber in der Philosophie spricht man von verschiedenen Formen des Wissens. Die anderen Formen könnten zum Beispiel so etwas wie poetisches Wissen sein oder auch religiöse Gewissheiten, aber auch Gewissheiten, die an bestimmte Lebenssituationen gebunden sind. Und damit komme ich zu dem ersten Bild. Das ist jetzt also schon das erste Bild. Das habe ich mir allerdings selber aus Google gezogen. Das ist nicht von irgendeinem Philosophen. Allerdings liegt es ja nahe. Das Bild des blauen Planeten. Vielleicht denken Sie sich Fixsterne dazu und die Unendlichkeit des Weltalls. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, das wird ja auch immer von Astronauten berichtet, diese unendliche Kostbarkeit oder auch, man könnte sagen, Kontingenz, also diese Zufälligkeit des Planeten, wie er da in dieser Unendlichkeit hängt. Und diese Unendlichkeit ist gewissermaßen ohne Warum, ohne Bedeutung, ohne menschliches Maß. Und auf diesem Planeten tummelt sich also jetzt eine ganze Vielfalt von verschiedenen Bedeutungen, von leidenschaftlichen Positionen. Dieser Kontrast, das soll sozusagen das erste Bild sein. Und wenn wir es jetzt übertragen, und jetzt wird es gewissermaßen zum Bild des Denkens, jetzt zunächst ist es einfach nur ein sozusagen ein astronomisches Bild, wenn wir es übertragen, dann wird es zum Bild des Denkens, dann möchte ich einfach uns selber identifizieren mit diesem blauen Planeten. Wir selber hängen auch in einer Unendlichkeit von dem, was wir nicht wissen. Also, noch einmal zurück zum astronomischen Bild. Sie kennen das aus Ihrer eigenen Kindheit, erinnern Sie sich vielleicht, irgendwann taucht die Frage auf, was ist eigentlich hinter dem Weltall oder wie ist da die Grenze? Ich hatte als Kind die Vorstellung von einer massiven Betonmauer, ja, weiß nicht, woher ich die hatte, wahrscheinlich von irgendwelchen Uferanlagen am Rhein oder so, wo ich aufgewachsen bin, aber hatte mich noch nicht fragen können, was ist denn dann dahinter? Und irgendwann fragt man sich das dann auch. Und dann lernt man als Erwachsener, so darfst du nicht fragen, das ist Raum und Zeit sind mit entstanden. als sei das gewissermaßen eine Antwort, die einen befriedigen könne. Und dann gewöhnt man sich eigentlich als Erwachsener nur daran, dass man es eben nicht weiß oder dass vielleicht auch unser Gehirn da nicht geeignet ist, sich da mit zu beschäftigen, was das denn bedeuten könnte außerhalb von Raum und außerhalb von Zeit. Gibt es ein davor, vor dem Urknall? Nein, das soll es ja angeblich nicht geben. So, und wenn ich das jetzt übertrage auf uns als Menschenwesen, als Existenzen, und ich habe ja gesagt, ich möchte den blauen Planeten sozusagen identifizieren mit uns, dann ist das auch Ihnen schon bekannt. Nämlich ab und an wird einem bewusst, dass man eigentlich gar nicht viel weiß. Man hat zwar viel gelernt und hält auch vieles für prinzipiell, wie sagt man, möglich zu wissen. Also das kann erforscht werden, das ist kein Geheimnis oder so. Ja? Muss man nicht alles selber wissen, gehört aber trotzdem so ein bisschen zu dem Bereich dessen, was man wissen kann. Aber wenn wir manchmal innehalten, merken wir, dass das wie eine kleine Insel in einem gigantischen, sagen wir ruhig All, ist von Dingen, die wir gar nicht wissen. Also wozu sind wir hier, woher kommen wir, was war vor unserer Geburt, was wird nach unserem Tode sein, warum trifft mich dieses Schicksal, warum kann plötzlich alles sich ändern in meinem Leben. Und da kann es uns manchmal vorkommen, als würden wir in einem unendlich nicht zu ermessenden Raum von Nichtwissen oder von Nichtbekanntem und von, man könnte auch sagen, von Fragen leben. Was würden Sie Ihren Kindern, was würden Sie Ihren Enkeln sagen, wenn die fragen, was bedeutet das alles? Das ist also ein erstes Bild für unsere Existenz, könnte man sagen. Und wichtig ist mir jetzt, wir sprachen ja davon, von den Grenzen des Wissens, dass die eben auch zwischen verschiedenen Wissensformen bestehen können. Wichtig ist mir jetzt, dass wir manchmal auch Zustände haben, Situationen vielleicht, in denen uns das eben keine Frage ist, in denen uns das nicht quält, diese Unendlichkeit des Nichtwissens, sondern in denen wir uns alle mit allem eins fühlen. Mitunter vielleicht in der Meditation oder in der religiösen Praxis, mystischem Naturerleben oder auch mit leiblichem Erleben, dann kann es uns so vorkommen, als sei das gar nicht so wichtig, dieses Fragen, Antwort bekommen, formulieren, gegenformulieren. Das heißt, wir haben uns, wie wir in der Philosophie sagen würden, aus dem prädikativen Bereich oder aus dem propositionalen Bereich entfernt, sind in einer anderen Form des Wissens, der Stimmung vielleicht auch. Und genau darum geht es, um eine bestimmte Verflüssigung dieser Wissensformen. Da haben Sie sicherlich auch jede für sich Erinnerungen an Zustände, wo Sie dieses explizit formulierte Fragen gar nicht als das Wichtigste empfinden, wo Sie merken, ich gehe im Ganzen auf. Es kann aber auch ein Gefühl nicht der Geborgenheit sein. Also ich will das jetzt nicht sozusagen nur von der angenehmen Seite schildern, sondern es kann auch ein Gefühl von unendlichem, dass man eben nicht einverstanden ist mit der Welt, so wie sie ist, dass man aber trotzdem eine Gewissheit darüber hat und nicht fragt. Ja, die Grenzen des Wissens verlaufen nicht nur zwischen dem Wissen und dem Nichtwissen, sondern eben auch zwischen verschiedenen Formen des Wissens. Ein erstes Bild, die Welt, ein erstes Bild des Denkens, wir selber, sozusagen als der blaue Planet. Und jetzt möchte ich Ihnen von bekannten, mehr oder weniger bekannten Philosophen einzelne Bilder vorstellen. Denkbilder, die uns aber eben immer über dieses Thema Grenzen des Wissens orientieren. Ein erstes Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Zimmer, in welchem man Ihnen alle Informationen über die Welt zur Verfügung stellt. Nur die Farben, die lässt man Sie nicht sehen. Zwar lässt man Sie alles lernen, auch über die physikalische Seite der Farben, etwa die verschiedenen Wellenlängen, aber sehen tun Sie alles in Schwarz-Weiß. Ihnen wird wohl nichts fehlen, denn Sie wissen ja gar nicht, was es heißt, eine Farbe zu sehen. Dieses bekannte Gedankenexperiment von Frank Jackson hat er veröffentlicht unter dem Titel What Mary Didn't Know in den 80er Jahren. Und da habe ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt mitgebracht. Wie sieht es bei Ihnen hinten aus? Können Sie es lesen? Nicht so gut? Marias Lebensraum ist ein schwarz-weißer Raum. Gelernt hat sie aus schwarz-weißen Büchern und von Unterrichtssendungen, die sie auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm empfangen hat. Auf diese Weise hat sie alles, was es über die physikalische Natur der Welt zu wissen gibt, gelernt. Sie kennt alle die physikalischen Fakten über uns und unsere Umwelt, wobei der Begriff physikalisch sehr weit gefasst ist. Das heißt, alles, was eine vollendete Physik, Chemie, Neurophysiologie an Tatsachen, Gesetzen nur irgend zutage fordern könnte. Weiß Maria alles, was man wissen kann? Kann sie sich vorstellen, was Rotsehen bedeutet? Kann man aus Vorlesungen lernen, was Rotsehen heißt? Lernt sie etwas Neues, diesen Satz finde ich jetzt den entscheidenden, lernt sie etwas Neues, wenn sie den schwarz-weißen Raum verlässt oder einen Farbfernseher bekommt? Lernt sie, wie es ist, etwas als rot wahrzunehmen? Wie wird sie bei dem ersten Anblick einer reifen Tomate über ihre bisherigen Vorstellungen über die Wahrnehmungswelten anderer urteilen? Was hat es jetzt mit den Grenzen des Wissens zu tun? Im Moment geht es jetzt nicht um dieses Thema wie mit dem Bild des blauen Planeten im Weltall, also dass wir letztendlich in einem Bereich des Ungewissen hängen, sondern jetzt geht es um eine andere Grenze. Hier werden die Sinnesqualitäten, also die Empfindungen einer Farbe, verteidigt gegen die Auffassung, das physikalische Wissen über die Welt sei erschöpfend. Vielleicht ist wichtig, von vornherein ein Missverständnis zu vermeiden. Bei diesen Verteidigungsstrategien der Philosophie entsteht oft der Eindruck, als wolle man auf einem irgendwie mystischen, unerklärlichen Bereich beharren. Das ist aber hier gar nicht der Fall. Es geht gar nicht darum zu behaupten, ihr könnt alles erklären, aber etwas könnt ihr nicht erklären. Sondern es geht darum zu realisieren, dass es für alles eine Erklärung gibt. Dass aber die Erklärung nicht immer identisch ist mit dem Phänomen. Das Phänomen ist hier das Rotsehen. Also diese fehlende Identität zwischen Erklärung und Phänomen ist hier das, worauf es ankommt. An den Grenzen des Wissens, die Grenze verläuft hier zwischen dem physikalisch beschreibbaren Hirnzustand und dem Empfinden selbst. Wie gesagt, der Hirnzustand ist ja beschreibbar, ist also nichts Geheimnisvolles daran. Wir haben jetzt in diesem Gedankenexperiment uns eine Welt vorgestellt. Das ist diese schwarz-weiße Welt. Man kann sagen, man hat sich die Welt so vorgestellt, wie sie ist, minus etwas. Und das war jetzt die Funktion dieses Gedankenexperiments, uns etwas bewusst zu machen, indem wir eine Welt uns vorgestellt haben, die sich von unserer unterscheidet, um dann zu überlegen, wie ist dieser Unterschied zu bewerten? Und von der inhaltlichen Ebene aus ist der eben so zu bewerten, wie ich es eben gesagt habe. Das ist die Einsicht darein, dass alles erklärbar ist, aber es Phänomene gibt, die sich von der Erklärung selbst unterscheiden. Das Argument von Jackson ist einfach, wäre das anders, dann würde Mary nichts Neues erfahren, wenn sie den schwarz-weißen Raum verlässt. Ein weiteres ganz ähnliches Gedankenexperiment, da geht es um den Geschmack von Schokolade. Es geht jetzt ein bisschen anders als eben nicht so sehr um die Frage, sind die Erklärungen, die physikalischen Erklärungen identisch oder nicht mit den Phänomenen, in dem Fall Sinneseindrücke. Auch Schokoladengeschmack ist ja jetzt doch wieder ein Sinneseindruck. Wir bleiben also eigentlich auf diesem Phänomen. Sondern jetzt geht es ein bisschen leicht verschoben um die Frage der dritten Personenperspektive und der ersten Personenperspektive. Die erste Personenperspektive, das ist einfach Ihre private Perspektive, wie Sie selbst empfinden. Und die dritte Personenperspektive ist die beschreibende Perspektive. Also es ist sehr, sehr nah dran an dem Beispiel eben. Aber weil es so schön ist, wollte ich es Ihnen unbedingt auch noch präsentieren. Auch wieder ein Gedankenexperiment, ein wunderschönes Bild. Würde ein Wissenschaftler, sagt jetzt Thomas Nagel, ein amerikanischer Gegenwartsphilosoph, würde ein Wissenschaftler unsere Schädeldecke entfernen und in unser Gehirn hineinsehen, während wir den Schokoladenriegel essen, so würde er nichts weiter sehen als eine graue Masse von Nervenzellen. Würde er mit Messinstrumenten bestimmen, was dort vor sich geht, so würde er komplizierte physikalische Vorgänge der unterschiedlichsten Art entdecken. Fände er doch den Geschmack von Schokolade, es handelt sich nicht bloß darum, dass der Geschmack von Schokolade ein Geschmack ist und daher nicht gesehen werden kann. Jetzt sind wir also hier praktisch bei Frank Jackson nochmal. Sondern fragen wir, worum geht es dann? Angenommen, ein Wissenschaftler wäre so verrückt oder wäre verrückt genug, den Versuch zu wagen, meine Empfindung des Geschmacks von Schokolade zu beobachten, indem er an meinem Gehirn leckte, ja, und das wollte ich Ihnen natürlich unbedingt bringen, dieses schöne Beispiel, während ich von einem Schokoladenriegel koste. Zunächst einmal würde mein Gehirn für ihn vermutlich nicht nach Schokolade schmecken. Doch selbst wenn dies der Fall wäre, es wäre ihm nicht gelungen, in mein Bewusstsein einzudringen und meine Empfindung des Geschmacks von Schokolade zu beobachten. Er hätte seinen Geschmack von Schokolade und ich den meinen. Ja, also ein bisschen verschoben nochmal zu eben, zum Jackson, ein Gedankenexperiment, was uns zeigen soll, wir können gewissermaßen den Körper aufbrechen und wir kommen nicht an das Innere heran. Wenn wir Inneres so verstehen, wie ich die erste Personenperspektive jetzt bezeichnet habe. Wir kommen nicht an das Innere heran. Das Beobachten, kann man sagen, ist nicht machtlos, weil es irgendwie einen mystischen Bereich gibt, der nicht erklärt werden kann. Nein. Alles ist beobachtbar, eben auch das Gehirn während wir Schokolade essen und man kann sogar daran lecken, auch eine Form von Beobachten. Aber irgendwie gibt es da eine Grenze zwischen dritter und erster Person Perspektive. Wie gesagt, die erste Person Perspektive wird hier verteidigt gegen die Auffassung, dass das objektive, nicht an ein Subjekt gebundene Wissen erschöpfend ist. Erschöpfend heißt also, es gibt, so wie bei Mary, nichts, was sie noch lernen könnte. Was bedeutet jetzt die Grenze? Die Grenze verläuft hier eher zwischen der ersten Person und Perspektive und der dritten Person Perspektive. Es geht auch um die Begrenztheit dessen, was objektiv Gewissheit ist. Wenn Sie das auf dem ganz einfachen Ebene sich vorstellen, man weiß letztlich nie genau, wie das Gegenüber empfindet. Also ob es dieselbe Farbe sieht oder dieselbe Geschmack hat. Das ist ja vielleicht für uns noch nicht mehr so wichtig, aber ja, bei den Dingen, wie die mit Gefühlen zusammenhängen, wie bewertet jemand etwas, das können wir letztlich nicht so richtig wissen und das, darum geht es natürlich hier auch. Deswegen habe ich gesagt, es geht um die Grenze zwischen den Individuen. Es erscheint nicht möglich, einander ganz zu verstehen. Das ist irgendwie, hört sich das trivial an, aber es ist für die Philosophie ganz, ganz entscheidend, weil das nämlich wieder mit der Ethik zu tun hat. Wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir ein Gegenüber nie ganz verstehen können, dann müssen wir eben aus diesem Nicht-Verstehen-Können bestimmte, also da wächst zum Beispiel sowas wie Würde oder ein bestimmtes Recht auch auf seine eigene Unableitbarkeit, wie wir sagen würden. Soweit also zwei sehr ähnliche Gedankenexperimente aus der Gegenwartsphilosophie. Durch diese Gedankenexperimente können wir jetzt besser verstehen, wo bestimmte Wissensgrenzen verlaufen. Bei Jackson war das die Grenze zwischen der Beschreibung der Sinnesqualität und der Sinnesqualität im Stadium ihres Empfindens. Und dann bei Nagel ist es die Grenze zwischen sozusagen um die erste Personenperspektive drumherum. Für unsere Zwecke hier, wo es um Bilder geht und wie man damit philosophiert, ist aber eigentlich beides praktisch das Gleiche, weil es ja um den Phänomenbereich des Empfindens geht. Also jetzt haben Sie schon mal ein zweites Beispiel für eine Grenze. oder für Grenzen, damit Sie nicht denken, es geht hier nur um dieses, um diesen blauen Planeten und wir wissen nie alles oder so. Es geht auch um ganz praktische Dinge, die aus dem Nahbereich eigentlich. Jetzt möchte ich Ihnen ein noch bekannteres Bild in der Philosophie vorführen, und zwar ist das hier ein Fliegenglas. An der hellsten Stelle unten rechts sitzt auch eine solche Fliege. Ich habe da auch eine persönliche Erinnerung, allerdings nicht fürs Fliegenglas, aber meine Eltern hatten so eine Markise, die sozusagen zu Zierde vorne so eine senkrecht runterhängende Borte hatte, und im Sommer sammelten sich manchmal oder verfingen sich da manchmal Wespen unter, an dieser Kante zwischen dieser Borte und diesem deckenden Segel sozusagen der Markise. Und es war klar, dass sie eigentlich wegfliegen wollten, aber eben es nicht schafften, sozusagen die Kurve, also erstmal nach unten zu fliegen und dann ins Freie. Und so funktioniert ja auch das Fliegenglas. Beim Manufaktum kann man es noch bestellen. Ja, da habe ich, als ich noch Lehrer war, da habe ich das aus dem Manufaktum-Katalog kopiert, ja, aber jetzt gibt es ja alles viel besser noch bei Google. Und witzigerweise ist dieses schöne Bild des Fliegenglases nicht etwa ein Hersteller für Fliegengläser, sondern eine philosophische Praxis, ja, weil es in der Philosophie so bekannt ist, dieses Bild des Fliegenglases. Also man lockt die Fliege durch süße Flüssigkeit in dieser Rinne an, dann fliegt sie von unten in das Glas rein, weil sie durch den Geruch angelockt ist, und dann verfängt sie sich, sie schafft es nicht mehr rauszukommen ins Freie. Und das ist eben, geht zurück, es gibt auch von diesem Scoble bei Dreisat, auch im Buch, wo das Fliegenglas im Titel vorkommt, also ist ganz bekannt. Es geht zurück auf Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, der in der philosophischen Untersuchung, so um 15 Jahre ungefähr, gesagt hat, was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Ein wunderschönes Bild. Jetzt geht es eigentlich um philosophische Arbeit, deswegen auch philosophische Praxis hier, Beratung, ja, Auswege zeigen aus persönlichen, Krisen. Wenn man das auf die Wespen überträgt oder auf die Fliegen, dann sind diese Krisen eigentlich so, dann meinen die, wir haben uns verfangen in bestimmten Zwängen, in Rhythmen, in Mustern, aus denen wir nicht rauskommen. Und da versucht die Philosophie auch zu helfen. Mit den Fliegen meinte Wittgenstein natürlich die Menschen. Auch wir, sagt er, hängen im Fliegenglas fest. Wir sind in unserem Alltagsverstand, in unseren Alltagsproblemen gefangen. Wir ahnen manchmal, dass es einen Ausweg geben muss oder könnte. Das ist besonders quälend dann. Aber wie die Fliegen sind wir nicht, ja, man könnte sagen, nicht klug genug, uns selbst zu befreien. Philosophie, so sagt oder glaubt Wittgenstein, kann Gedanken befreien, Gedanken, die festhängen, die sich in Problemen oder eben manchmal auch Scheinproblemen verfangen haben. Wie macht sie das? Sehr vereinfacht gesagt, indem es ihr gelingt, den Schritt nach draußen zu machen, die Situation zu beschreiben von draußen. Also wir als Fliege sitzen drin. Durch die Philosophie können wir versuchen, uns selbst von außen zu sehen, die ganze Situation von außen zu sehen, um dann eine Art Umweg, einen Weg ins Freie zu finden. Worauf ich hinaus will, und das ist jetzt nach diesen drei Bildern aus der Gegenwartsphilosophie, ist das jetzt der Anfang von so etwas wie einem leichten geschichtlichen Abschnitt in meinem Vortrag. Worauf ich hinaus will, ist, dass Wittgenstein das natürlich in Nachfolge von Platon kreiert hat, oder es ist ihm eingefallen, dieses Bild, nämlich Platons berühmtes Höhlengleichnis, das berühmteste Bild der westlichen Philosophiegeschichte, denke ich. Auch Platon geht es um die Grenzen des Wissens, besonders um Grenzen, jetzt kommt es wieder, zwischen verschiedenen Formen des Wissens. Es gibt, so will Platon sagen, ganz andere Arten der Erkenntnis, sozusagen höhere Formen des Wissens. Im Vergleich zu diesen ist unser Alltagsverstand wie ein Gefängnis oder wie ein Fliegenglas oder eben wie die Markise für die Wespen oder eben wie die Höhle. Wir selbst sind wie Menschen, und jetzt müssen Sie das Bild, so gut es geht, lesen. Links geht's los, da sitzen Menschen an eine Mauer gelehnt und schauen auf so etwas wie eine Leinwand, so wie sie jetzt. Und so sagt Platon, wir selbst sind diese Menschen, die auf Schatten schauen, auf zweidimensionale Gegenstände. Gefesselt sind sie, sodass sie sich nicht aufstehen können oder umdrehen können. Sie halten also die Welt für das, was sie da zweidimensional sehen. Die Bilder entstehen, indem dreidimensionale, also echte Gegenstände von diesen komischen Kapuzenträgern da, wer immer sich das ausgedacht hat, das Bild sieht ja fast etwas fantasymäßig aus, von diesen Kapuzenträgern werden da Gegenstände hochgehalten und da sehen Sie ein Feuer rechts, das ist so orange-gelb und das leuchtet auf diese Gegenstände. Diese Mauer gibt Schatten und überhalb des Schattens bewegen sich diese zweidimensionalen Gegenstände und wir, sagt Platon, sind diese gefesselten Menschen, die das, was wir hier sehen, für das Wirkliche halten. Also wir glauben, das ist die Realität und dabei könnten wir noch ganz andere, wie soll man es nennen, Durchblicke haben und könnten die Welt noch in ihrer Fülle wahrnehmen, aber wir können es nicht, weil wir in unseren Alltagsverstand gefesselt sind. Und nun passiert in dem Gleichnis, in der Politeia bei Platon, das Unvorhergesehene, das Neue. Einer der Gefesselten wird befreit und er wird gezwungen, denn jetzt kommt das Moment der Bequemlichkeit, es ist ja viel bequemer, die Realität so zu nehmen, wie wir sie gewöhnt sind zu nehmen, wird gezwungen, zunächst gegen das helle Licht des Feuers zu schauen und dann sogar die Höhle zu verlassen und ans Tageslicht zu kommen. Wir können, so meint Platon, die Welt unseres Alltagswissens verlassen und, ja, man muss sagen, die Dinge selbst erkennen und nicht nur ihre Abbilder, nicht nur ihre Schatten oder sogar die Ursachen für die Dinge, wobei der Ursachenbegriff sehr schwierig ist bei dieser sogenannten Ideenlehre, aber tatsächlich, Platon geht davon aus, dass so etwas wie Ursachen hinter den Dingen gibt. Ein weiteres Bild, was man da findet, das ist jetzt so eine Schülerzeichnung, Ethikunterricht in Sachsen, aber es ist fast besser noch als das davor. Das habe ich jetzt als zweites genommen, weil das sozusagen die obere Etage besser darstellt als dieses, wo dann oben nur dieser befreite Mensch einfach rumschaut. Und hier sieht man eben, dass der befreite Mensch erstmal geblendet ist und dass er zunächst die Abbilder in dem spiegelnden See, also auch Schatten sozusagen und Abbilder, Spiegelungen wahrnimmt und später erst dann die Dinge selbst, sie sind in gewissermaßen zu hell und dann ganz zum Schluss kann er in die Sonne sehen. Die Sonne wird als Ursache von allem betrachtet, aber das ist philosophisch sehr schwierig zu rekonstruieren, wie man sich das vorstellen soll. Jetzt ein kleines bisschen aus der Politeia, aus dem Dialog. Wenn einer entfesselt wäre, wenn ihn einer mit Gewalt von dort, also aus der Höhle, durch den unwegsamen und steilen Aufgang schleppte und nicht losließe, bis er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht viel Schmerzen haben und sich gar ungern schleppen lassen? Und wenn er nun an das Licht kommt und die Augen voll Strahlen hat, wird er nicht das Geringste sehen können von dem, was ihm nun für das Wahre gegeben wird. Das ist also ein Dialog, deswegen wird dann geantwortet, freilich nicht, sagte er, wenigstens nicht so gleich. Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu sehen. So wie wenn wir aus dem Kino kommen und uns erstmal an die Helligkeit gewöhnen. Und zuerst würde er Schatten am leichtesten erkennen, hernach die Bilder der Menschen und der anderen Dinge im Wasser und dann erst sie selbst. Und hierauf würde er, was am Himmel ist und den Himmel selber leichter bei Nacht betrachten, also Sterne, Mond, sehen als bei Tage in die Sonne und in ihr Licht. Wie sollte er nicht? Zuletzt aber, denke ich, wird er auch die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr im Wasser oder anderwärts, sondern sie, die Sonne, als sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten, imstande sein. Das ist also dieses berühmte Bild vom Höhlengleichnis. wo Platon behauptet, es gibt andere Formen des Wissens, die uns der eigentlichen Welt näher bringen. Man kann auch mit Blick auf die Sonne von der Einheit der Welt reden, also es geht auch darum, die Welt als Ganze zu schauen. Wie übersetzen wir uns dieses Bild nun angemessen? Hier noch einmal die Szenerie zur Erinnerung. Die Gefesselten sind der Zustand am Anfang, der hintere auf dem unteren Teil des Bildes ist derjenige, der dann hochgeführt wird. Wie übersetzen wir uns das? Unsere übliche Sicht auf die Welt, dies ist in diesem Bild das Fliegenglas, die Höhle mit ihren zweidimensionalen Bildern. Was bedeutet Grenze des Wissens hier? Die Grenze verläuft bei Platon zwischen verschiedenen Formen des Wissens. Es geht um die Begrenztheit dessen, was uns üblicherweise als das Wirkliche oder als die Realität erscheint. Und damit kommen wir zu der Frage, was sind denn diese höheren Formen des Wissens? Das sind besondere Situationen oder auch Praktiken, in denen es möglich ist, aus diesem, wir könnten sagen, zweidimensionalen Wissen auszubrechen und die Dinge dreidimensional zu sehen. Mehr noch, wenn man dann hochkommt über die Höhle und in die Sonne schaut, sogar die Ursachen hinter den Dingen zu schauen. Und das Schauen, das ist eben, daher leitet sich unser Begriff Theorie ab, Theorien. Das ist so etwas, wie wir manchmal meinen, wenn wir sagen, der Groschen ist gefallen, wo plötzlich uns ein Licht aufgeht, auch wieder ein Bild, und wir etwas durchschauen, weil wir plötzlich es in einem Ganzen verstehen können. Und so ungefähr, glaubt Platon, kann man in der Theorie, in der Schau, die Dinge auf ihre Ursachen hin durchschauen, wobei Ursachen jetzt nicht so zu verstehen ist, wie wir Ursachen normalerweise verstehen. Das ist also ein bestimmter Ursachenbegriff, der kausalmechanische. Aber in der Antike werden vier verschiedene Ursachenbegriffe unterschieden und bei Platon ist es weniger dieses, was wir Kausalität nennen, also Ursache-Wirkung, sondern irgendwie eine Teilhabebeziehung. Da ist natürlich jetzt ein Fass, was man öffnet. Da müsste man jetzt also sich mit dieser platonischen Ideenlehre auseinandersetzen. Aber uns geht es ja eher um die Frage nach den Grenzen des Wissens inhaltlich und nach den Bildern, um die Bilder. Und die Bilder, Sie haben schon gemerkt, während wir dieses Höhlengleichnis und das Fliegenglas, das kann man immer und immer wieder auf sich selbst beziehen. Es macht überhaupt keine Mühe, sich an bestimmte Erlebnisse, Erfahrungen, vielleicht Stimmungen zu erinnern, in denen man durchaus was damit anfangen konnte, mit dieser Überlegung, ich bin hier wie in einem Gefängnis und nur ganz selten gelingt mir so ein kleiner Moment, wo ich mich sozusagen auch wieder ein Bild wie an einem Klimmzug über die Gitterstäbe des Gefängnisses ziehe und rausschaue. Ja, aber was sind das jetzt für besondere Situationen und Praktiken? Diese anderen Formen des Wissens, gebunden an besondere Situationen und Praktiken oder seelisch-geistige Zustände, sind bei Platon zum Beispiel die Verliebtheit. Ist das nicht schön? Ja, wir würden ja sagen, das ist eine Art Manie oder würden uns da nicht über den Weg trauen. Aber in dem Dialog Phaidros, da heißt es extra, zwar sagen viele Menschen, trau den Verliebten nicht, aber die Wahrheit ist, gerade sie erleben Momente, in denen sie sozusagen das Eigentliche, die Welt, so wie sie eigentlich ist, wahrnehmen. Dann die Wahrsagekunst, also die Zukunftsdeutung, dann aber auch die Ergriffenheit durch Musen, also die Dichtung. Da sagt er extra, es geht hier nicht sozusagen um Schriftstellerei, sondern es geht um wirkliches Ergriffensein. Ergriffen sein, dass man also praktisch wie in einem Diktat schreibt. Das ist im Phaidros und in der Politeia, da ist es eben diese Schau der Ursachen oder der Ideen in der Philosophie. Mit diesen besonderen Formen des oder auch Praktiken der menschlichen Existenz, so sagt Platon, sind wir immer schon einen Schritt über den Alltagsverstand hinaus. Wir sind mit einem Bein immer aus der Höhle draußen. Und man muss vielleicht, weil es ja ein kleiner historischer Teil jetzt ist, einfach festhalten, das ist vielleicht sinnvoll. In der Antike haben wir uns das, wenn ich das so sagen darf, durchaus zugetraut, dass wir zwischen so verschiedenen Formen des Wissens wechseln können. Heute sind diese anderen Formen natürlich auch noch da, aber sie sind aus dem Mainstream eigentlich verdrängt in, man sagt, Kryptotraditionen, das heißt also in Esoterik zum Beispiel oder auch in Religion, da lässt man das sozusagen gewähren, ja. Und wie gesagt, bei der Verliebtheit müsste man sich nochmal darüber unterhalten, das wird eben bei auch schon in der Psychotherapie eher so als Zeit des, wie soll ich es nennen, der Verwirrung, ja, bezeichnet. Also ein bisschen abgedrängt und nicht auf dem hohen Podest dessen gehalten, was man anstreben sollte. Das ist also eine wichtige Kluft zwischen uns und der Antike, dass wir das natürlich auch noch kennen, aber eben nicht mehr im Mainstream damit so zu tun haben wollen. Damit komme ich auch, weil es ja um diese Kluft zwischen Antike und Moderne auch geht, zu einem nächsten Bild. Das Bild von Immanuel Kant, dem großen modernen Philosophen, der nämlich unseren Verstand, unser Erkenntnisvermögen vergleicht mit einer Insel in einem weiten Meer. Das, was mir völlig klar oder eindeutig erkennbar ist, der Bereich objektiven Wissens, so sagt Kant, das ist wie eine Insel in einem weiten Meer. Wir selbst sind gewissermaßen auf der Insel unseres Verstandes gefangen. Also nicht in der Höhle, sondern auf der Insel unseres Verstandes gefangen. Einfach ein anderes Bild für im Grunde was Ähnliches, aber wir werden gleich sehen, dass es da eben historisch bedingt große Unterschiede gibt. Ich finde diese Vorstellung besonders beeindruckend, nämlich wir kennen die Grenze der Insel, diese Grenze unseres objektiven Wissens bei Kants Philosophie, wir kennen sie aber eben nur von einer Seite. Das finde ich ein sehr, sehr beeindruckendes Bild. Wir kennen sie nämlich nur von innen. Wir haben also, anders als in diesem schönen Foto, keine Vogelperspektive auf die Insel, sondern wir sind immer auf dem Boden, könnte man sagen. Und die Grenze, das ist der Strand oder bei Kant auch der Nebel, der dann über dem Wasser liegt, ja, wo wir eben einfach nicht weiterschauen können und wir wissen einfach nicht, was dahinter ist. Außerhalb dieser Insel, das ist sozusagen der Bereich der Spekulation über Gott und die Welt, der uns aber irgendwie nicht weiterbringt. In seiner berühmten Kritik der reinen Vernunft von 1781 schreibt Kant, rückblickend nach ungefähr 250 Seiten Analyse des Verstandes, Analyse der Grenzen des Wissens folgendes. Rückblickend sagt er, wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreist und jeden Teil davon sorgfältig in Augenschein genommen, sondern dieses Land auch durchmessen und jedem Ding auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen, durch die menschliche Natur könnte man sagen. Es ist das Land der Wahrheit, ein reizender Name, umgeben von einem weiten und stürmischen Ozean, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche Nebenbank, gemeint ist Nebelbank, und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt und indem es den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer, uns Menschen, und unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Also hier sind wir selber eigentlich die Seefahrer, das sind die Menschen, die metaphysische Fragen stellen. Und Kant sagt an einer Stelle, diese metaphysischen Fragen sind für uns so wichtig wie das Atmen. Das heißt, wir könnten gar nicht aufhören, die zu stellen. Es gehört einfach zum Leben dazu. Aber wir können sie eben nicht beantworten, sondern es gibt diese Grenze dessen, was wir klar sagen objektiv eben miteinander teilen können als Wissen. Und es gibt die Welt, über die jeder seine eigenen Spekulationen hat. Das Land der Wahrheit, das ist so zu verstehen, dass es Wahrheit sinnvollerweise nur geben kann, also die Unterscheidung von wahr und falsch sinnvollerweise nur geben kann auf dieser Insel, wo ohnehin nur Spekulation möglich ist, da gibt es auch kein wahr und falsch. Kant sieht den Bereich des objektiven Wissens, in dem sinnvollerweise wahr und falsch unterschieden werden kann, als radikal beschränkt. Unsere Fragen gehen aber ständig über diesen Bereich hinaus, sozusagen jeden Tag. In anderer Weise, nicht immer nach Gott, aber in verschiedenster Weise gehen sie jeden Tag darüber hinaus. Ist unsere Seele unsterblich? Sind wir in unserem Willen frei? Das sind jetzt einige Beispiele bei Kant selbst. Hier können wir kein objektives Wissen erlangen. Die Vernunft, das ist jetzt also der Gegenbegriff zu Verstand, ist das Erkenntnisorgan, was dazu verflucht ist, zu spekulieren. Allerdings, das muss ich hier der Vollständigkeit halber erwähnen, ohne dieses Fass aufmachen zu können, im Bereich der Ethik ist ein, so glaubt Kant auf jeden Fall, evidentes normatives Wissen möglich. Genauer gesagt, es ist die Einsicht in das Sittengesetz, nämlich der kategorische Imperativ, die sogenannte widerspruchsfreie Verallgemeinerungsfähigkeit der Handlungsmaxim. Das ist jetzt nur ein Fachterminus für den Inhalt des kategorischen Imperativs. Und da glaubt Kant also, ist an einem kleinen Bereich doch ein Wissen außerhalb dieser Insel möglich. Das braucht uns jetzt aber weiter nicht zu interessieren. Fragen wir lieber, was heißt an den Grenzen des Wissens? Bei Platon waren das ja die verschiedenen Wissensformen. Ja? Dichtung auf der einen Seite oder Alltagsverstand auf der anderen. Und hier an den Grenzen des Wissens seine eigene Grenze ist für den Verstand wie auf einer Insel im Nebel nur von innen sichtbar. Kant steht also für das Bewusstsein der Begrenztheit unseres Erkenntnisvermögens. Ich glaube, dass das auch für die Gegenwartsphilosophie, ich habe ja gleich noch ein Bild aus der Gegenwartsphilosophie, wichtig ist, nämlich sich klarzumachen, dass diese Vogelperspektive nicht existiert. In dieser Art von Bewusstsein der Grenze ist immer mitgedacht, wir sehen die Grenze von innen, wir können uns nicht in einem Big Picture, in einem großen Gemälde, was wir selber vom Ganzen der Welt irgendwie anfertigen, selber einzeichnen und dann von außen erklären, sondern wir sind radikal, könnte man sagen, innen, also in dem Fall jetzt bei Kant, innen in den Grenzen unseres Verstandes. Beispiel bei Kant wären ja die Kategorien Raum und Zeit, und Sie erinnern sich, das kann man auch ganz praktisch, das ist kein Gedankenexperiment sozusagen, an sich selber ausprobieren. Das war das Anfangsbeispiel mit dem Weltall. Versuchen wir doch mal uns vorzustellen, dass sozusagen am Ende des Weltalls es kein darüber hinaus gibt, dass der Raum aufhört. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir können es uns sagen, wir können es sozusagen wissen, dass es so ist, aber vorstellen können wir es nicht. Das ist eigentlich genau das, was Kant sagen möchte. Es gibt bestimmte Formen des Verstandes, wie zum Beispiel Raum und Zeit, und wir können sie nicht verlassen, weil sie uns sozusagen angeboren sind. Und darüber hinausgehend ist alles Spekulation. Sie merken schon, die Gewichtung ist anders als bei Platon. Das Bild der Insel oder der Höhle, da könnte man auch sagen, das ist eigentlich Geschmackssache. Aber die Gewichtung dessen, was außerhalb ist, außerhalb der Höhle, außerhalb der Insel, das ist bei Platon und Kant ganz verschieden, weil eben die Moderne da ganz anders drüber denkt als die Antike. Deswegen möchte ich so eine Art historischen Vergleich auch einfach präsentieren, damit man sieht, Grenzen des Wissens, das ist nicht irgendwie eine anthropologische Konstante oder so, sondern das ist seinerseits wieder etwas Historisches. Die Grenzen hat man sich verschieden vorgestellt in den verschiedenen Epochen und vor allem die Bewertung dessen, worauf es eigentlich ankommt. Bei Platon ist es tatsächlich so, dass dass es eigentlich nicht auf den Alltagsverstand ankommt, sondern man sich bemühen sollte, durch bestimmte Praktiken, auch durch, wie es dann in der Renaissance eben war, durch Betrachtung des Schönen, irgendwie punktuell die Welt zu verlassen. Bei Kant ist das ganz anders. Mit dem Verstand, sagt Kant, erkennen wir die Welt, aber eben nicht höhere Welten. Und als Bewohner der Moderne sind wir, anders als in der Antike, so möchte ich sagen, stolz darauf, in der Höhle zu bleiben oder auf der Insel unseres Verstandes zu bleiben. Die Welt ist einfach, wie sie ist. Die Frage, was bedeutet das alles, sie ist eigentlich müßig oder eben nur Spekulation. Es gibt keinen Zugang zur Transzendenz, außer eben, wenn man so will, diese innere Transzendenz im Bereich des Ethischen. Aber die lasse ich jetzt hier mal bei Kant weg. Ähnlich wie bei Platon werden verschiedene Formen des Wissens unterschieden. Anders aber als bei Platon setzt die Moderne ihr Vertrauen eher in rationale und objektiv sichere Erkenntnis. Höhere Welten, das ist ja ohnehin so ein komischer Begriff, eigentlich ein abwertender Begriff vielleicht schon, verlieren an Bedeutung. Die Welt wird entzaubert, sie erscheint nur mehr in der Perspektive des Verstandes. Da liegt ein gewisser Stolz eben auch, wie gesagt, drin, des modernen Menschen. Wir brauchen das nicht mehr. Und gleichzeitig aber diese Ahnung der Entzauberung. Entzauberung heißt einfach, dass wenn alles nach einem einzigen Wissenstyp, nämlich hier in dem Fall dem rationalen, intersubjektiven, objektiven Wissenstyp angeschaut wird, dann ist eben alles auch irgendwie gleich. Das nennt man Universalisierung eines Wissenstyps und das bedeutet nichts anderes als eine Universalisierung der Welt. Also die ganze Welt hat gewissermaßen keine Brüche mehr. Da gibt es kein wirklich anderes mehr. Damit meine ich nicht unbedingt Wunder oder Mystik oder so, sondern tatsächlich das andere zu dem Ganzen. Das gibt es nicht mehr in der Moderne, sondern alles ist vereinnahmt oder alles ist kolonialisiert durch einen bestimmten Wissenstyp. Und das wird sehr schnell schon, übrigens kurz nachdem Kant das veröffentlicht hatte, wurde es schon kritisiert als Entzauberung. Es wurde nicht Entzauberung genannt, aber von dem Kritik her war es genau das. Im 20. Jahrhundert wird also dieser Universalisierung dieses Wissenstyps, also man könnte sagen, dieser Stolz auf der Insel zu sein, zunehmend als Verarmung empfunden. Horkheimer und Adorno haben eine moderne Kritik genau in diese Richtung auch formuliert. Später das postmoderne Denken. Sie stehen für den Versuch, die entzauberte Welt wieder vielfältiger zu machen, ohne allerdings in eine Weltsicht zurückzufallen, in der es dualistisch ein niedrigeres und ein höheres Wissen gibt. Machen wir uns ein simples Bild von der Antike und ihrer Vorstellung vom Jenseits oder der Transzendenz, dann könnte man sagen, in der Höhle, das ist diesseits und außerhalb der Höhle ist jenseits, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen naiv zu sagen, das ist die eine Welt, das ist die andere Welt, dabei habe ich die ja gleich behandelt, diese Welten, als seien die sozusagen ontologisch, würden wir in Philosophie sagen, dasselbe. Die sind ja dann sozusagen beide vorstellbar, ja? Also das ist in der Moderne, wenn es darum geht, diese andere Welt wieder zu gewinnen, ist das nicht mehr diskutierbar. Man kann nicht mehr naiv hinter Kant zurück, man kann nicht mehr sagen, ja, wir gehen jetzt von einer höheren Welt aus, einer niedrigen und so weiter. Dann würde man sofort sich selbst kritisieren und sagen, du kannst die höhere Welt aber nicht mit denselben Begriffen denken wie die andere. Die ist sozusagen das andere, aber wie kannst du dich ihr nähern? Bei Kant würden wir sagen, gibt es diese transzendente Welt eigentlich bis auf die Ethik jetzt eher tendenziell nicht, oder es ist sozusagen der Bereich der Spekulation, des Nebels, der nicht sehr fruchtbar ist, darüber sich Gedanken zu machen. Und in der moderne Kritik, also in der Weiterentwicklung der Moderne, bis hin zur Postmoderne dann, da entsteht ein Bewusstsein dafür, dass Wissen plural ist. Jetzt komme ich also wieder mit den verschiedenen Formen des Wissens, aber nicht mehr so wie bei Platon, wo das eben Wahrsagerei und von den Musen geküsst und so weiter, sondern in der Postmoderne ist das dann wieder etwas, man könnte sagen, nüchterner, das Bewusstsein. Es gibt verschiedene Formen des Wissens. Und Kants radikales Bild von der Insel muss gewissermaßen weitergedacht werden. Bei Kant gibt es nur unsere Welt. Das andere, da können wir nichts drüber sagen. Bei Platon gibt es bewusst verschiedene Welten. Und jetzt in meinem letzten philosophiegeschichtlichen Bild gibt es wieder Verschiedenes, also die Pluralität kommt wieder, aber man kann nicht sagen, dass es Welten sind im Sinne von diesseits, jenseits oder so, sondern die Pluralität kommt jetzt wieder in anderer Weise. Es ist so ein wenig das Bewusstsein, dass man ja, wir kennen das alle, Perspektiven und Standpunkte wechseln kann, und wenn man das jetzt mal nicht alltäglich versteht, sondern sehr grundsätzlich versteht, dann kennen wir es auch. Wenn wir zum Beispiel in einer anderen Kultur waren, lange da vielleicht gelebt haben, oder wenn wir durch eine Wendung unseres Lebens plötzlich in einer ganz anderen Situation sind oder so, dann merken wir, das war nur eine Perspektive, die ich bisher hatte. Und man kann auch alles ganz radikal anders sehen, bis hin zu den Werten und bis hin zu dem, was man über die Welt denkt. Und so könnte man sagen, dieses Bewusstsein der Pluralität, das ist das, was jetzt also sich entwickelt. Aber was von Kant für meinen Geschmack erfunden oder entdeckt, könnte man vielleicht besser sagen, wurde, das wird jetzt auch beibehalten in der Postmoderne, nämlich dieses Bewusstsein, es gibt keine Vogelperspektive. Also Sie erinnern sich, wir sind immer unten auf der Erde, dieser Insel. Wir sehen die Grenzen nur von innen. Und so ist es auch jetzt bei dieser neuen Pluralität. Es gibt keine Vogelperspektive. Und da gibt es eben ein Bild von François Lyotard, einem französischen postmodernen Philosophen. Und dieses Bild passt wunderschön jetzt in diese Reihe. Und das ist das Bild vom Archipelagos, das ist also hier die Kykladen und das Inselmeer, das Urmeer, so haben die Griechen diese Kykladenmeer, dieses Inselmeer mal genannt. Wie meint Lyotard das jetzt im Bild gesprochen? Denn das Ganze ist ja jetzt wieder ein Denkbild. Auf einer Insel zu sein, das bedeutet innerhalb eines, wie er sagt, Diskurses zu sein. Was heißt ein Diskurs? Ein Diskurs ist eine bestimmte Perspektive auf die Welt, zum Beispiel die Perspektive einer wissenschaftlichen Disziplin oder auch, wie ich schon eben gesagt habe, einer bestimmten Kultur. Also Kulturen sind auch bei aller Transkulturalität und Interkulturalität natürlich sehr grundsätzlich verschieden in ihrer Bewertung. Da gibt es zum Beispiel konfuzianisches Menschenbild, da hat die Familie eine ganz andere Funktion, da würde ich vielleicht eher als Teil einer Familie wahrgenommen. Und hier im Westen ist natürlich das Individuum wichtiger, Familie, ja, Wahlverwandtschaften sind wichtiger und so weiter. Dann will ich einfach sagen, das sind die verschiedenen Diskurse bei Lyotard. Das sind gewissermaßen Inseln der Bedeutung oder Inseln der Deutlichkeit, Inseln der Gewissheit. Wenn man nur lang genug auf einer solchen Insel ist, dann spricht man die Sprache dieser Perspektive, dann wird man eigentlich auch zu dieser Perspektive. Wo ich eben sagte, wissenschaftliche Kultur oder Disziplin, ich sitze ganz oft in so Gremien, wo alle Fakultäten dann vertreten sind, und bei uns in Tübingen gibt es ja auch ganz stark die Theologien und die reden immer am meisten, witzigerweise. Auf jeden Fall, obwohl sie viel weniger Studierende haben als andere. Aber für mich ist immer toll zu sehen, dass die eben eine ganz andere Fachkultur haben und eine ganz andere Art von Gegenständen auch als andere Disziplinen. Und da sieht man halt, obwohl sie unter dem Dach einer modernen Universität im Grunde alle am Computer sitzen und Vorträge ausarbeiten und Kongresse besuchen und so weiter, sprechen sie doch von einer völlig anderen Perspektive. Und das kann man sich jetzt auch noch ein bisschen als Übersetzung dieser Inseln denken. Jetzt sagt Lyotard in seinem Buch Der Widerstreit Folgendes. Jede der Diskursarten, ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel, deskriptiv, das wäre das Beschreibende, oder normativ, das sind also ethische Diskurse. Und jede dieser Diskursarten wäre gleichsam eine Insel. Das Urteilsvermögen wäre, zumindest teilweise, gleichsam ein Reeder oder Admiral, der von einer Insel zu anderen Expeditionen ausschickte. Diese Interventionsmacht, also gemeint ist Seemacht, die jetzt da hin und her kreuzt, besitzt keine eigene Insel, sondern erfordert ein Medium, das Meer, den Archipelagos, das Ur- oder Hauptmeer, wie einst die Ägäis genannt wurde. Und viel früher in dem Buch steht folgender Satz: Im Unterschied zu einem Rechtsstreit, also Gericht, wäre ein Widerstreit, darum geht es in diesem Buch halt, Différend, ein Konfliktfall zwischen wenigstens zwei Parteien, der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt. Also der Richter hat gewissermaßen mit dem bürgerlichen Gesetzbuch die Möglichkeit, eine Rechtsnorm anzuwenden auf die beiden Parteien, die da das natürlich verschieden sehen, schuldig, nicht schuldig. Und der Widerstreit, sagt Lyotard, ist eben sozusagen der Konfliktfall, für den es kein allgemeines BGB gibt oder, wie ich es nennen würde, für den es keine Vogelperspektive gibt oder, wie ich es noch lieber nennen würde, für den es kein Big Picture gibt. Und Sie ahnen schon, das sind die Inseln, auf denen man immer auf dem Boden ist. Man kann sie vielleicht sehen, die andere Insel, man kann auch hinfahren, aber man kann nicht mit einem Hubschrauber irgendwie aufsteigen und gewissermaßen wie ein Richter Recht sprechen über die verschiedenen Diskurse. Was immer Sie jetzt auch mit dem Begriff Postmoderne assoziieren, da scheint so ein bisschen diese Pluralität durch, wo es dann eben keine Generalperspektive mehr gibt. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit der Selbstgewissheit der Moderne, also bei Kant, wo dieses Selbstbewusste, wir sind zwar eine begrenzte Insel, aber auf dieser Insel ist die Wahrheit, also da gibt es wahr und falsch, da können wir entscheiden, da gibt es diese allgemeine Urteilsregel und alles andere ist sowieso egal, weil wir es nicht entscheiden können. Wenn wir das jetzt damit vergleichen, dann merken wir wieder neue Formen von Grenzen, neuer Blick auch auf Grenzen. Ich will es vielleicht noch schnell an einem Beispiel, was ich selbst im Biologiestudium erlebt habe, erzählen. Da mussten wir in dem Invertebratenpraktikum Plattwürmer, also Platelminthes, mikroskopieren. Die waren so gerade so groß, dass sie unter ein Deckglas gut passten. Und da haben wir natürlich nicht jetzt jedes Molekül sehen können, aber da wurde uns klar, so ein primitiver Organismus, den könnte man theoretisch auch sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das falsch sage, aber also praktisch programmierenderweise rekonstruieren. Also da ist nichts irgendwie nicht durchschaut, also gibt es nur so und so viele Nervenzellen und so weiter. Und dann aber sollten wir, als wenn wir das alles gezeichnet hatten, das Deckgläschen runterdrücken, ja, dann schießt er nämlich noch irgendeine solche Abwehrzellen da ab und dann hört er auf zu existieren. Also wir sollten ihn sozusagen umbringen, ja, um diese finale Abwehrreaktion auch noch sehen zu können. Und da weiß ich noch, dass ich das brav gemacht habe, so wie der Hiwi das da von uns wollte. Mein Nebenmann aber gesagt hat, ja, das kann man ja auch mal lassen. Der wollte das einfach nicht. Und daran sieht man, dieser Organismus, der eigentlich durch und durch beschreibbar war, das ist gewissermaßen die Diskursart deskriptiv. Also wir beschreiben ihn bis in die letzte Nervenzelle. Dann aber die Frage, soll ich dem da jetzt diese Abwehrreaktion entlocken, indem ich ihn noch umbringe? Da hat man schon wieder eine andere Insel, auf der man steht und kann sagen, nö, mache ich nicht, weil ich das nicht will. Da merkt man einfach, so klein und unbedeutend das Beispiel ist, dass man tatsächlich eine gewisse Absolutheit um diese Diskursarten, oder man könnte auch sagen, man kann es nicht einfach ineinander übersetzen. Also es ist nicht möglich, das ganze Ethische, das ganze Normative mit Begriffen des Deskriptiven zu ersetzen. Da sind wir im Grunde wieder da, wo wir bei Frank Jackson waren, Man könnte jetzt zum Beispiel das erklären, das Ethische als Entwicklung in der Evolution. Wir mussten irgendwelche ethischen Gefühle haben. Aber das wäre eine Erklärung und wir würden diese Binnendimension des Ethischen gar nicht erreichen. Ja, Lyotard betont die prinzipielle Heterogenität verschiedener Wissens- und Diskursformen. Diese sind nicht einfach ineinander übersetzbar. Auf unserer Reise durch Diskurse passen wir uns diesen jeweils an. Wir sind stets innen. Wir ahnen, dass es keine letzte Vogelperspektive gibt, keine letzte Instanz. Er nennt das ja den Richter. Und da versucht die Postmoderne eben diese universalisierte Wissenstypus wieder aufzuheben. Es gibt eine Wiederverzauberung, man kann aber auch einfach sagen, es ist eine Pluralisierung oder Repluralisierung. Wenn ich den Begriff Wiederverzauberung verwende, dann gebe ich jetzt hier nur eine ganz kleine Ahnung davon. Diese Unableitbarkeit des jeweiligen Insel, der jeweiligen Diskurses, aber auch der jeweiligen Kultur vielleicht oder auch des jeweiligen Individuums, diese Unableitbarkeit heißt, man kann das jeweils nicht aus einer höheren Wahrheit alles ableiten. Und diese Unableitbarkeit hat was mit Wiederverzauberung, also mit zum Beispiel mit Besinnung auf einen bestimmten Würdebegriff zu tun. Damit sind wir mit der philosophischen Reise durch die Frage der Grenzen des Wissens ans Ende gekommen. Die Grenzen des Wissens haben sich verschoben, sie haben es kennengelernt, die verschiedenen Formen des Wissens bei Platon, haben eine andere Beurteilung erfahren als bei Kant oder als bei Lyotard. Und ich will zum Abschluss noch ganz schnell fragen, was hat uns jetzt die Methode, Bilder, Gedankenexperimente, Beispiele, was hat die uns für das Denken gebracht? Ich möchte es so unterscheiden, die philosophische Forschung ist sicherlich zunächst mal nicht an Bildern interessiert, sondern an Argumenten. In der Forschung beziehen sich Argumente auf andere philosophische Argumente. Das nenne ich den Disziplinbezug der wissenschaftlichen Philosophie, ist in allen anderen Wissenschaften natürlich ähnlich. Und dem gegenüberstellen möchte ich den Phänomenbezug. Außerhalb der Forschung dürfen wir fragen nach der Phänomenebene und das ist der Sinn und die Bedeutung unserer eigenen Erfahrung. In der Philosophie werden selbst Bilder, Beispiele, Gedankenexperimente verwendet und diese bieten den besten Ansatzpunkt für das, was ich Phänomenebene nenne. Denn diese Bilder kann man ja irgendwie etwas schlechter oder etwas besser intuitiv verstehen und vor allen Dingen kann man nach einer Analogie suchen in der eigenen Erfahrung. Also man könnte zum Beispiel bei dem Fliegenglas in sein philosophisches Tagebuch schreiben: Ich habe das Gefühl, in einem Fliegenglas zu stecken. Woraus besteht es? Und was kann ich tun, um mich daraus zu befreien? Das wäre einfach die Übersetzung eines philosophischen Bildes in die eigene Erfahrung, in die eigene Anschauung, ins eigene Leben. Und da sehen wir diese Kraft und die Macht der Bilder beim Verstehen von Philosophie. Sie ermöglichen es uns, dass die philosophischen Gedanken ihrerseits verpackt in die Bilder lebendig werden für unser Leben. Mir selbst ist da das Bild der Brücke eingefallen, das ist jetzt das letzte Bild für heute Abend. Diese Analogie zwischen philosophischem Bild und eigener Erfahrung ist wie eine Brücke. Auf dieser Brücke können wir hin und zurück gehen und dabei kann einerseits Philosophie unsere eigenen Erfahrungen erhellen oder vertiefen, erläutern und gleichzeitig können wir mit unseren eigenen Erfahrungen philosophische Gedanken verstehen. Wir verstehen dann die Philosophie, man könnte es so sagen, durch uns selbst oder durch unsere eigenen Erfahrungen, indem wir mit denen, man könnte sagen über diese Brücke, also zu den philosophischen Bildern hin und her gehen und so etwas geschieht wie eine wechselseitige Erhellung zwischen dem Bild, wohinter steht ja ein Gedanke, und dem, was ich selbst an Erfahrungen mitbringe. Wir gehen also von Bild zur Erfahrung hin und zurück. Wir verstehen uns selbst immer besser. Das ist, glaube ich, eine Funktion der Philosophie. Und wir verstehen philosophische Gedanken immer besser. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Ja, herzlichen Dank, Herr Thomas, für die Reise mit den Bildern durch die Philosophie und in unsere Welt, die begrenzte Welt unseres Wissens. Sind Sie an die Grenzen gestoßen Ihrer Aufnahmemöglichkeiten? Möchten Sie etwas fragen? Haben Sie vielleicht was nachzufassen oder was anzumerken? Und natürlich gerne auch was zu diskutieren. Oder müssen Sie sich noch ein bisschen warm denken? Während Sie sich warm denken, frage ich vielleicht ein bisschen und wir spielen ein bisschen Ping-Pong hier vorne, auch ein Bild.
Alles sind Bilder, das ist das. Da fliegst du dabei, ja.
Klar, wir könnten natürlich, das wäre jetzt mein Beitrag als Rhetoriker, uns über die Funktion der Metaphern im Denken unterhalten. Und Sie kennen wahrscheinlich die entsprechende Literatur, die da sagt, dass wir womöglich immer nur in Metaphern unterwegs sind und sozusagen immer im Denken diese Übertragungen schon betreiben mit Bildern, seien sie nun konkrete, visualisierte Bilder oder sprachliche Bilder. Aber es ist vielleicht schon wieder ein weiterer Vortrag, der das verständlich macht. Mich würde interessieren, wenn Sie sagen, Sie haben viel mit der Philosophiedidaktik zu tun, ist das mittlerweile ein Standard, dass man versucht, so Philosophie zu vermitteln, dass man mit den Bildern arbeitet und daran eher die Hörer, die Studenten oder auch Schüler anschlussfähig macht zur Philosophie?
Ja, also ich träume immer noch von einem Seminar Platons Mythen. Mhm. Weil Platon hat es ja so gemacht, wenn es schwierig wurde, wurden ja Geschichten erzählt. Mhm. Und das ist natürlich heute irgendwie verpönt in der Philosophie. Auch wenn das, ich sag mal, ältere Ordinarien machen. Die erzählen dann aus ihrem Leben. Mhm. Das soll nicht sein, das finden wir, die nicht, noch nicht ganz so alt sind, finden das nicht schön. Ja? Aber der Witz ist, dass wir es trotzdem uns besser merken können. Also wir können, wenn jemand aus seinem Leben was erzählt, wenn es nicht ganz, wie sagt man, aufdringlich ist oder so, dann ist es eigentlich super gut zu merken. Und das versuche ich also in den Philosophiedidaktik-Seminaren genau so meinen Studierenden beizubringen. Da geht es weniger um die Übersetzung der schwierigen Philosophie durch Bilder, sondern eher um den Tipp, wenn ihr unterrichtet, versucht euer eigenes Leben darzustellen. Hm. Also natürlich immer in den Grenzen, die die Schüler noch schön finden. Ja? Da weiß man vielleicht auch selber nicht immer einzuschätzen. Aber meine Erfahrung ist, je mehr sie von sich selbst preisgeben, desto mehr verstehen die Schüler von dem, worum es eigentlich geht.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was man auch in der Antike schon mit dem Eros des Lehrens bezeichnet hat. Ich glaube, der hängt...
Da sollte man sich lieber zurückhalten mit dem Wort. Also ja, gerade in der... Aber klar, ja.
Ja.
Aber da gibt es schon die erste Frage.
Ja, gerne. Also ich würde es kurz wiederholen für die Aufnahme. Sie fragen, wenn wir diesen Aufstieg da, der im Höhlengleichnis dargestellt wird, von dem Erkennen der nur Schattenbilder hin zum Licht durchlaufen, hat das nur Vorteile, wenn wir diese Grenzüberschreitung machen?
Also bei Platon geht es ja so weiter, dass derjenige, der dann auch nachher zurückkommt in die Höhle und da wird dann umgebracht. Weil nämlich er den Menschen die unliebsame Wahrheit bringt, ihr seid hier sozusagen in einer zweidimensionalen Welt. Der erste Nachteil besteht also in der dem Geblendetsein. Das wird also so beschrieben, das habe ich mit Pünktchen jetzt weggelassen, dass er sich versucht, wieder zurückzustrampeln und dann, also so, dann wird er gezerrt und also es ist richtig, der will nicht da hoch, ja, weil es so weh tut in den Augen. Und dann später wird er sogar umgebracht. Trotzdem würde Platon, glaube ich, davon ausgehen, unterm Strich ist es sinnvoll, sinnvoll ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist etwas, was anzustreben ist eigentlich. Es ist das, was man als Auszeichnung empfinden darf, selbst wenn es vielleicht zu hell ist, selbst wenn es einen blendet und selbst wenn die Verliebtheit unglücklich ist. Das ist alles bei Platon ein wichtiges Thema. Trotzdem ist das eigentlich etwas Anzustrebendes. Und in der Renaissance später oder im Neuplatonismus ist es eigentlich genau in der gleichen Weise, trotz aller Leiden, die diese höhere Sensibilität dann mit sich bringt, letztlich ist es der Weg, der uns als Menschen offen steht und deswegen auch begangen werden soll. Also das ist natürlich eine elitäre Tradition, die davon ausgeht, dass die, die in der Höhle verbleiben, irgendwie die mächtigen Uneingeweihten sind, die dann nachher den Eingeweihten umbringen werden. Das ist auch ein bestimmtes Menschenbild, was wie gesagt auch etwas elitär ist.
Ist es erstrebenswert, Grenzen zu erkennen oder Grenzen zu überschreiten?
Ja, bei Platon ist es erstrebenswert, die zu überschreiten. Und bei Kant ist es nicht erstrebenswert, die zu überschreiten, weil das führt nämlich nur zu Spekulation und da kann man sich nächtelang die Köpfe heiß reden und kommt zu keinem Ergebnis. Da ist es in der Moderne eher dieses Pathos des Beharrens, wir sind eben Menschen, wir können nur bestimmte Dinge erkennen, weiter können wir nicht kommen. Ja, das ist aber auch bedeutet auch, dass das ins Private verdrängt wird. Jeder privat kann natürlich dann doch wieder irgendwie machen oder so, ja. Aber das ist eben die öffentliche Kultur der Moderne, ist eben nicht religiös und nicht in diese Richtung orientiert, wie jetzt die Antike oder im Neuplatonismus, sondern das ist letztlich verdrängt oder abgedrängt in private Bereiche.
Die Pluralität des Wissens dann wird von der Postmoderne geradezu als Gewinn angesehen. Ja. Ja, ich bleibe nicht nur auf meiner Insel, sondern ich tapiere, es gibt noch andere. Und in der sozusagen dem Einsammeln der Vielfalt von Perspektiven kann man als Gewinn ansehen. Und darauf verzichten zu müssen oder zu können, seine eigene als die, beziehungsweise die der Insel, unsere Insel, als die eine wahre Perspektive anzusehen. Das wird dann sozusagen umgekehrt. Es geht nicht mehr darum, zu der einen richtigen Sicht zu kommen, sondern sich zu entspannen und zu sagen, daran liegt der Charme, dass es eben nicht diese eine richtige Sicht gibt, sondern Perspektiven, die wir einnehmen können.
Bitte. Wenn das eine Konsequenz ist und erstrebenswert, müssen wir uns dann nicht verabschieden von einer Illusion einer objektiven Wissenschaft?
Müssen wir uns von der Illusion, Sie sagen es schon, verabschieden einer objektiven Wissenschaft?
Ja, also da fällt mir die Antwort nicht so leicht wie in den Bildern, die ich jetzt so versucht habe deutlich zu machen. Und zwar deswegen, weil das ja eine wissenschaftstheoretische Frage ist. Und da kenne ich mich in bestimmten Gebieten nicht gut genug aus, um sagen zu können, Wissenschaft ist eine Illusion. Ich glaube, man muss es eher so sehen, dass es Gebiete gibt, die durchaus vielleicht auf den verschiedenen Inseln, um in diesem Bild zu bleiben, gleich sind, die vielleicht auch mit unserem menschlichen Verstand oder eben auch mit der Struktur der Welt zu tun haben, also bestimmte mathematische oder logische Zusammenhänge. Das ist also keine Insel selbst, sondern das ist schon etwas, was uns verbindet. Aber, das ist natürlich Ihnen allen bekannt, Wissenschaft hat ja zu einem ganz großen Teil auch andere Komponenten. Ich denke jetzt zum Beispiel, mein Beispiel ist immer an die Ernährungswissenschaft. Da bin ich nun schon alt genug, um zu wissen, das sind letztlich Moden. Also weiß man heute, ob Fett jetzt oder Omega-3, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Vor 10 Jahren war es auf jeden Fall was Gutes, mittlerweile schon wieder nicht mehr. Vor 20 Jahren hätte man, oder 30 hätte man noch gesagt, Fett ist was Schlechtes. Da könnte man natürlich sagen, ja, aber irgendwer kann das doch objektiv rauskriegen. Es wird aber nicht so sein. Es wird irgendwann in einem Sumpf eines Halbwissens abgelöst durch eine nächste Mode und so weiter. Also wissenschaftssoziologisch gesehen, glaube ich, muss man tatsächlich von diesen Inseln sprechen. Aber was diesen harten Kern der mathematischen Beschreibbarkeit der Welt zum Beispiel angeht oder eben auch der Struktur der Welt in den Naturgesetzen, da denke ich nicht, also das wäre eine postmoderne Ideologie, wenn man das gewissermaßen auch nur als eine Perspektive auf die Welt sehen würde. Es ist aber natürlich trotzdem eine Perspektive auf die Welt, weil man natürlich auch andere daneben hat, künstlerische oder religiöse zum Beispiel. Also insofern kann man dieses Bild der Inseln wieder verstehen.
Ja. Ich vielleicht ergänzen darf, aus meinem Wissen, aus der Wissenschaftstheorie heraus, das hängt natürlich zuerst mal davon ab, was Sie unter objektiv verstehen wollen. Ja? Wenn das ein harter Wahrheitsbegriff ist, dann würden Ihnen wahrscheinlich heute die meisten Wissenschaftstheoretiker sagen, naja, damit kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Worin Sie sich eher verständigen, also dass Theorien abgelöst werden, ja, was Sie mit Moden bezeichnet haben, also dass eine Theorie uns heute etwas erklärt, aber wir durch weitere Untersuchungen zu anderen Theorien mit anderer oder größerer Erklärungskraft kommen oder Teile dieser Theorie widerlegen können. Dieser Prozess selbst, den kann man als einen objektiven Prozess ansehen, weil die Methode dahinter, der Kritik, der Überprüfung und so weiter, sozusagen ein Verfahren garantiert, das Objektivität herstellt. Nicht aber mehr die Wahrheiten, die am Ende rauskommen. Das wäre, naja, also was ich gerade gemacht habe, ist, wenn Sie so wollen, Kurzfassung Popper, der zwar auch kritisiert wird, aber wahrscheinlich immer noch in der Wissenschaftstheorie so ein bisschen die Nägel reingehauen hat im 20. Jahrhundert, die wir noch nicht draußen haben aus dem Brett. Aber Sie hatten noch eine Frage, Frau Klein. Es war akustisch nicht so ganz gut zu verstehen.
Ja,
also wenn die Wissenserlebnisse sozusagen an Ereignissen gebunden sind, diese nicht deskriptive, sondern normative Seite an Ereignisse gebunden ist, gehören zu denen auch, wie von mir aus die Verliebtheit und was Sie angesprochen haben, diese Flow-Erfahrungen, die man machen kann.
Also Flow kannte Platon natürlich noch nicht, aber er kannte schon etwas Verwandtes und das ist das Praxiswissen. Also es gibt dieses Knowing How und Knowing That, diese Unterscheidung. Knowing How, das ist ein Wissen, was man nur unvollkommen in Sprache abbilden kann und zum Beispiel beim Vermitteln des Wissens die Sprache auch nur ein bisschen hilft und nicht richtig. Also bekannt sind so Beispiele wie Fahrradfahren lernen oder Schwimmen lernen oder Instrument spielen lernen, da kann die Lehrkraft immer Hinweise und Tipps geben, ein bisschen Theorie auch dazu, aber irgendwie muss man es selber durch den Körper irgendwie rauskriegen, wie man es macht. Und dieser Bereich, da hat Platon ganz, ganz viel und auch Aristoteles ganz viel darüber nachgedacht, über diesen Bereich des nicht-propositionalen Wissens. Teilweise ist es ein Körperwissen, teilweise ist es aber auch ein Praxiswissen. Und da ist zum Beispiel die Frage, welches Musikinstrument oder welches Handwerkszeug ist optimal für eine bestimmte Kunst oder für eine bestimmte Tätigkeit. Und dieses Wissen kann man tatsächlich nicht durch Sprache oder Beobachtung, sondern tatsächlich durch Ausprobieren nur bekommen. Und man kann es vielleicht auch nicht unbedingt erklären. Nicht, weil es mystisch ist, sondern weil es tatsächlich eine andere Form des Wissens ist. Und da, glaube ich, kann man schon so ein bisschen vom Flow sprechen. Also das Glück der Praxis, wenn das Werkzeug zur Verlängerung meines Organs oder meiner Hand oder meiner Extremität wird. So stelle ich es mir auch, obwohl ich leider das nicht so kann, aber so stelle ich es mir auch bei den Skifahrern vor, die dann irgendwie mit den langen Brettern da irgendwie verschmelzen, ja, und dann irgendwie Das sind ja auch alles Dinge, die nicht sprachlich abzubilden sind. Und insofern könnte man, also das ist eine vielleicht jetzt im Bereich des Höhlengleiches nicht direkt dran gedacht, aber Platon legt genau auf das sehr, sehr viel Wert. Und deswegen würde ich sagen, ja, er hat diese anderen Bereiche des Praxiswissens, also so ein bisschen wie es beim Flow auch ist, immer im Blick.
Ich habe die Uhr im Blick. Und wir haben eine Punktlandung. Es ist Schlag 9. Ich danke Herrn Thomas sehr. Danke Ihnen für die Diskussion. Nächste Woche wieder an dieser Stelle.
Vielen Dank Ihnen für die Einladung.
Gerne.